Vielen Dank für die liebe Begrüßung. Ich freue mich natürlich ungeheuer mit meiner Frau zusammen. Diese Zeit hier in Berlin ist ganz besonders schön. Ein Eindruck ohnegleichen und dann die Nähe der Gemeinschaft. Aber jetzt haben wir heute Abend ein Thema, das uns natürlich sehr bedrückt. Wir haben ja vor einigen Jahren immer gesagt, das 20. Jahrhundert ist das blutigste Jahrhundert in der Christenverfolgung, in der ganzen Christengeschichte. Und nun auf einmal erleben wir, dass das alles noch in den Schatten gestellt wird durch das, was wir gegenwärtig erleben. Das ist ganz furchtbar. Wenn Sie diese Bilder sehen, der Kinder, die im Norden Nigerias ihren Eltern entrissen sind, die zwangsverheiratet werden. Gestern noch in der Zeitung der Bericht einer Frau, die sagt einem Mann, der sie vergewaltigen will, lass mich los, ich bin schwanger. Und dann erschießt er vor ihren Augen ihren Mann und sagt, das ist ein Ungläubiger, und dann tut er mit ihr, was er will. Dass das unsere Schwestern und Brüder im Glauben ertragen. Und wenn wir weiterdenken in den ungeheuren Verfolgungen, ihr habt das ja jetzt gerade durch Bruder Fehr gehört, in Syrien und im Irak, denken wir nur an Nordkorea, an all die Länder, 60 Länder dieser Erde, in denen Christen keine Freiheit haben, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. 30 Länder dieser Erde, in denen brutalste Verfolgung herrscht und in denen ein Mensch nur, weil er zu Jesus sich bekennt, sein Leben verlieren kann. Es sind allein in Nordnigeria über 10.000 Glaubensschwestern und Brüder, die in den letzten Jahren ihr Leben verloren haben, nur weil sie zu Jesus gehören. Und es ist in anderen Teilen der Welt gar nicht anders. Mich hat besonders erschüttert noch ab dem Jahr 2000 diese grausame Christenverfolgung auf der Molukkeninsel Halmahera, die man bei uns überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat. Die ganz still geschehen ist, 10.000 radikale Dschihad-Kämpfer, die alle Kirchen niedergebrannt haben und furchtbar gewütet, Tausende niedergemacht haben, Frauen und Kinder. Hunderttausende sind geflohen hinüber nach Celebes als Flüchtlinge und haben alles verloren gehabt. Und jetzt sagt uns Jesus, selig seid ihr, euch kann man gratulieren, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Im Altluther stand ein Wort, das hat sich mir als Kind schon eingeprägt. Hüpft, springt vor Freude in die Höhe. Und das sagt Jesus im Zusammenhang der Seligpreisungen. Und die sind hier im Lukas-Evangelium so knapp zusammengefasst. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes, sondern nicht die Armen, die kein Geld mehr haben, sondern die vor Gott die Armen sind, die gar nichts mehr haben, die in die Wand gedrückt sind, mit denen die Mächtigen umspringen, wie sie wollen, aber das Himmelreich ist ihnen sicher, weil sie Jesus haben und weil Jesus ihnen seine Zusage gegeben hat. Und genauso ist es mit den Hungernden, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit und die Sehnsucht haben, etwas von der herrlichen Gotteswelt und von seinem Trost zu erfahren. Um die geht's, die werden satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und dann kommt das: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschen Sohnes willen. Freut euch an jenem Tag und springt vor Freude, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Das hat ja Jesus nicht nur dort in den Seligpreisungen gesagt, und gerade diese Seligpreisung, die hat uns nur Lukas überliefert, sondern wir kennen das aus der Aussendung der Jünger in die Welt, Matthäus 10, wo er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid ihr euch bewusst, wenn wir am Samstag einladen, ihr könnt doch nicht darauf warten, dass die Leute euch nicht empfangen. Das meinen wir Christen immer. Sonst herrscht in unserer Welt ein abgrundtiefer Hass gegen den Namen von Jesus. Das ist der bestgehassteste Name in der Welt. Von allen, die ihn nicht als Heiland und Herrn angenommen haben. Das wissen sie von ihren Geschwistern in der Familie, das wissen sie von Verwandten, von Kollegen im Beruf. Wie das oft eine Allergie ist, die sich entlädt. Und man muss ja in unserer Gesellschaft nur warten, bis dieser antichristliche Hass losbricht, der dahinter ist, oft verdeckt, indem das nur in ein paar Formen geht, dann sagt man, das ist gegen die Kirchen und das ist gegen den Papst und sonst was. Aber wir wissen, dass tief in der Seele drin ist. Weil Jesus diesen Weg gegangen ist in den Hass der Welt hinein und darum hat er das gesagt. Und er hat in seiner Endzeitrede, Matthäus 24, das ist so wichtig, dass wir das immer wieder haben, wie Jesus davon spricht, von den Weltkatastrophen, Erdbeben und teure Zeit, das, was wir mit dem Euro gegenwärtig erleben, das wird bleiben. Die ganze Not, die Gemeinde zerfällt, dann werden falsche Christus sich erheben und dann wird der Widerstand kommen, dann wird die Liebe bei vielen erkalten und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und was kommt denn dann? Dann wird es die Zeit sein, wo das Evangelium gepredigt wird unter allen Völkern, ihnen zum Zeugnis. Wir stehen ja heute in einer Zeit, wo das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt ist. Es ist keine Nation in dieser Welt, wo es nicht eine Christengemeinde gibt. Selbst in den radikalsten Ländern, die jede Existenz einer christlichen Gemeinde schon in der Verfassung unmöglich machen. Saudi-Arabien zum Beispiel, aber auch Tunesien. Überall gibt es verborgen diese Untergrundgemeinden, die Jesus nachfolgen. Und ich muss Ihnen noch etwas sagen. Nach meiner Beobachtung sind noch nie so viele Menschen zu Jesus gekommen, in 2000 Jahren noch nie, wie heute. Das ist unglaublich. In der Zeit der größten Christenverfolgung und des größten Christushasses bekehren sich unendlich viele Leute, nur nicht bei uns, aber ausgerechnet in den Ländern der Verfolgung. Wir haben diese wachsenden Gemeinden nur in den Ländern der Verfolgung. Und es bestätigt sich auch dort, dass das Blut der Märtyrer der Samen der Kirche ist. Ausgerechnet dort, wo die schlimmste Verfolgung ist. Wir haben das ja lange gar nicht kapieren können in China. Als 1970 Mao alle christlichen Kirchen geschlossen hatte, alles, was die Mission in Jahrzehnten aufgebaut hat, von Hudson Taylor an, von Morrison an, es war gewaltig. Es gab 750.000 Christen in China, katholisch, evangelisch. Und Mao hat alles ausgelöscht, die Bibeln verbrannt, die Kirchen verwüstet. Und ausgerechnet dort begann eine Erweckung noch auf dem Höhepunkt. Und Sie wissen, dass heute die Religionsgesetze in China ganz christenfeindlich sind. Es darf kein Staatsbeamter ein Christ sein, es geht gar nicht. Und man spricht heute von 130 Millionen Jesusleuten. Hat es überhaupt noch nie gegeben. Es hat kein Missionar je erwarten können, dass das in China geschieht. Wir haben ja unsere größte Truppe unserer christlichen Fachkräfte im Norden, in Yenshe, 50 Kilometer von der nordkoreanischen Grenze hinweg in der Mandschurei. Und an einer Universität darf überhaupt nichts von Christus gepredigt werden. 80% der Studenten nehmen Jesus an. Ohne dass irgendwo eine Versammlung gemacht werden darf. Es geht alles nur von Mund zu Ohr unter vier Augen. Und der Hunger nach Jesus ist so groß, ausgerechnet in einem Land, wo die sozialen Fragen das Hauptthema sind und die Menschen sagen, wir suchen einen Erlöser, wir suchen einen Todesüberwinder, einen Heiland, der unsere Schuld büßt. Das ist ja nicht anders in Nordkorea. Und es ist ja nicht anders in Laos, in Kambodscha. Wir waren jetzt bei einer Freizeit mit dem Pastor der iranischen Gemeinde von Ludwigsburg zusammen. Und der kam gerade von Teheran zurück und der erzählt uns, dass in Teheran, wo Khomeini herrscht, und Sie wissen, was das für eine Willkürherrschaft ist, eine Diktatur ohnegleichen, jeden Monat 5000 Muslime sich zu Jesus bekehren. Dann, wie ist das möglich? 5000! Und bei jedem Muslim, der Christ wird, steht es im Koran so klipp und klar drin. Er muss getötet werden. Und das weiß jeder. Und wenn Sie mit diesen Leuten sprechen, und ich habe mit einem gesprochen, der sagt zu mir, was soll ich noch fürchten? Was ich in Jesus gefunden habe, ist so groß und so wunderbar.
Sie können mir den Kopf runterschneiden, ich bleib dabei. Und das ist so wichtig, dass wir in den westlichen Ländern, die wir gar keine Anfeindung haben, das wieder entdecken, dass die Botschaft des Evangeliums das ist, was die Menschen bewegt und erregt, ganz besonders in den Ländern der Verfolgung. Und darum ist das gar keine Schreckensbotschaft, wenn wir das hören. Ich habe oft den Eindruck, dass wir manchmal das hören, die Nachrichten von den verfolgten Christen, und dann immer wieder heimlich denken, aber Herr Jesus, führ sie doch recht bald heraus aus der Bedrängnis. Dürfen wir das so beten? Ich war schon bei Licht im Osten sehr viel zusammen, auf dem Höhepunkt der kommunistischen Verfolgung in Osteuropa mit den verfolgten Gemeinden. Ich habe nie einen Christen getroffen, der mir die Bitte vorgetragen hat, holt mich hier raus. Und mein Nachfolger Dr. Heiko Grimmer im Vorsitzendenamt von Licht im Osten hat gesagt, nie hat ein Christ drum gebeten, holt mich hier raus in die westliche Freiheit. Ich habe auch nie einen Christen in den Verfolgungsländern der Dritten Welt getroffen, der gesagt hat, ich brauche Asyl bei euch. Aber sie haben gesagt, betet für uns, dass wir standfest bleiben. Und sie haben uns gebeten, wir sollten für sie eintreten, dass sie nicht zurückschlagen, sondern dass sie ihre Feinde segnen und lieben können. Und das ist besonders schlimm, etwa in Nordnigeria, wenn plötzlich Frauen und Kinder aus ohne irgendwelchen Grund überfallen werden, totgeschlagen werden. Das war ganz erschütternd, einmal über Weihnachten hinweg. Und die Männer kommen zurück und finden waren über 200 Frauen und Kinder tot. Und dann stehen sie bei der Beerdigung da und beten für ihre Verfolger. Das ist unglaublich. Und darum werden dort in Nordnigeria unglaublich viele Muslime Jesus-Jünger, weil die Botschaft so sichtbar ist von dem Frieden, den Jesus gibt, und von der Weltüberwindung. Sie müssen wissen, dass die Botschaft von Jesus sich nicht verträgt mit unserer Freiheit, in der wir hier leben. Und erst hier wird sichtbar, dass wir in der westlichen Welt das Evangelium versucht haben, für den Menschen anzupassen. Natürlich sehen wir das am besten an den Fehlentwicklungen der großen Kirchen, wo wir gesagt haben, die haben ja das Evangelium stromlinienförmig an den Geist der Welt angepasst. Aber ob wir es überhaupt noch wissen, dass das Evangelium eine ganz große Herausforderung ist für jeden Menschen, wenn wir ihm von Jesus erzählen, denn das ist die Botschaft, dass es kein anderes Heil gibt und keinen anderen Weg zu Gott als allein in Jesus. Und es gibt keine andere Erlösung als die, die Jesus anbietet. Das ist für den modernen Menschen hier eine Herausforderung, die ihn ärgert und der er widerspricht. Und das ist ja nicht anders bei all den großen Weltreligionen. Die werden doch entzaubert. Wie wirkt das auf einen Muslim? Es gibt keine Vergebung im Islam. Es gibt auch keine Schulderkenntnis im Islam, wie wir es als Christen kennen. Und dann hören wir es immer wieder von den Muslimen, die dann Christen werden, was es für sie bedeutet, wenn sie zum ersten Mal die Liebe von Jesus erfahren und die Vatergüte des himmlischen Vaters. Eine Revolution ohnegleichen. Ein Ärgernis, wo es losbricht. Und erst über den Widerstand der Welt wird das sichtbar, was hier ist. Und wir sollen einfach wissen, dass der Widerspruch, der auch hier sichtbar wird, unvermeidbar ist. Und dass das auch immer wieder herausbricht, auch in diesen Tagen, in allen Religionen. Aber dort, wo das losbricht, erfüllt sich auch die Verheißung von Jesus. Wir haben ja in diesen Tagen in den westlichen Kirchen einen Versuch gestartet. Wir wollen das Evangelium den Menschen anpassen. Unsere jungen Leute sagen immer, wir wollen es vorleben. Sagen, was wollt ihr vorleben? Seid ihr so gut, dass ihr das so sagen könnt? Wir können doch den Menschen bloß eins vorleben, dass wir ihnen erzählen von unserer Sünde und von unserem Versagen. Und dass wir eben, so wie wir sind, nicht selig werden können. Dass wir ein böses Herz haben. Und nur durch Jesus erlöste Leute, das ist eine Botschaft, die heute für uns so unpassend ist. Und doch ist die Botschaft, die allein den Weg zu den Herzen der Menschen findet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das wieder entdecken. Gerade wo die Gemeinde so hilflos an die Wand gedrückt ist, wo sie weggedrückt wird, dass sie auf einmal in einer ganz großen Kraft sich entfalten kann. Es ist natürlich schon typisch, wir haben jetzt den Kirchentag in Stuttgart. Keine Sorge, ich gehe nicht zum Kirchentag, das ist nicht meine Heimat. und ich sehe das nicht. Aber es hat ja erst jetzt einer darauf hingewiesen, dass das Thema der verfolgten Christen gar nicht vorkommt. Wir hatten es schon vorgesorgt und ich hatte eine Versammlung schon angeboten in meiner alten Ludwig-Hofacker-Gemeinde und habe gesagt, ich lade nur über eine Annose noch in Idea dazu ein, während des Kirchentags, dass wir dort einen verfolgten Christen aus Eritrea sprechen lassen. Und gerade außerhalb des Kirchentagsprogramms, weil das in der Kirche keine Rolle spielt, das ist nicht das Thema. Mit verfolgten Christen kann man keinen Staat machen. Wenn wir einen großen Fußballspieler haben, einen erfolgreichen Nobelpreisträger, der sich als Christ outet, das wäre doch für uns was. Starke Menschen. Aber Jesus wirkt merkwürdigerweise immer durch seine Gemeinde, die an den Rand gedrängt wird. Die schwache, ohnmächtige Gemeinde. Und wir dürfen einfach das erkennen, dass das unsere Verheißung ist, dass Jesus ihnen sagt, freut euch. Wenn euch die Menschen das Fell über die Ohren ziehen, wenn sie euch an die Wand drücken. Wir hatten vor vielen Jahren in Württemberg eine ganz große böse Auseinandersetzung. Da ging es auch um unsere Kirchentagsteilnahme, die wir aus Gewissensgründen nicht machen konnten. Wir von den pietistischen Gemeinschaften und Gruppen damals. Und da war eine große Kampagne, weil der Präsident der Landessynode zurückgetreten ist. Durch ein Missverständnis hat er sich bedrängt gefühlt. Es war damals eine Kampagne durch ganz Deutschland hinweg. Das können Sie kaum glauben, wie das war. Ein Hass ohnegleichen. Und wir waren in der ersten Aufregung zusammengekommen, was könnten wir machen. Und dann kam Lizenziat Hans Brandenburg, ein Evangelist, der schon in der Berliner Stadtmission Großes gewirkt hat. Ein Balte, ein Bibelausleger, ein Schüler von Jakob Kröker. Der hat uns damals dieses Wort zugerufen, hüpfet. Wenn ihr am Ende seid mit den Möglichkeiten, dann fängt Jesus an, wunderbar zu wirken. Wir haben das später noch einmal erlebt, als wir diesen Dienst, Entwicklungsdienst christliche Fachkräfte international gegründet haben. Da brach von der Kirche her ein ungeheurer Aufschrei brach los. Ihr wollt die Kirche spalten und was alles, bis nach Schleswig-Holstein, Artikel erschienen. Da sind ein paar Leute. Warum? Weil wir gesagt haben, eine Absprache mit der Bundesregierung damals, dass wir auch evangelikale Boten, Jesus-Leute ausschicken, die in den Entwicklungsdienst gehen. Das war damals gar nicht Mode, das waren alles nur sehr liberale und freizügige Christen. Wir waren völlig am Ende. Und dann hat unser Herr dieses Werk so gesegnet. Wir brauchen nicht die Befürwortung der Welt. Und wir brauchen auch nicht das Ja der großen, mächtigen Leute. Brauchen wir nicht. Wenn wir am Ende sind mit unseren Möglichkeiten, ist das ganz wunderbar, dass der Herr uns die schenkt. Es war ja Paul Schneider, der im Kirchenkampf des Dritten Reiches damals sagte, wenn die Gemeinde ins Leiden geführt wird, in den Kirchenkampf, in die Verfolgung geführt wird und in den Hass der Welt, dann ist sie genau dort, wo sie diese Botschaft ausrichten muss. Und das ist immer eine Botschaft, die sich nicht stromlinienförmig anpasst an den Zeitgeist, das ist gar nicht wichtig, sondern erst wenn wir schwach sind, was töricht ist in der Welt, das hat Gott erwählt. Und wir brauchen gar nicht den Ruf der Gemeinde verbessern, das geht gar nicht. Ich war ja 30 Jahre meines Lebens an einem kleinen Kirchlein im Zentrum Stuttgarts. Wir hatten 450 Plätze und doch hatten wir zweimal die Gottesdienste, weil so viele Menschen kamen. Aber es hat uns immer erinnert, der Name Ludwig Hofacker, der in seinem Leben nur 100 Predigten gehalten hat, so schwach war er. 3 Jahre hat er nur gewirkt. Dann hat ihn Gott mit 30 Jahren heimgerufen. Aber die Predigten von Ludwig Hofacker, die predigen auch heute noch nach 180 Jahren viele Christen bei uns in Württemberg. Und das war Gott immer so, dass er mit ganz, ganz schwachen Leuten seine großen Siege gemacht hat. Und das erleben wir gegenwärtig in der verfolgten Gemeinde. Und noch einmal, noch nie sind so viele Christen in der ganzen Christengeschichte von 2000 Jahren zu Jesus gekommen wie gegenwärtig, durch die verfolgte Gemeinde. Und das, was in der muslimischen Welt sich ereignet, auch, ihr habt das vielleicht gehört durch Bruder Fehr, was wir ich arbeite jetzt noch bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche mit, in Überlingen, in Uldingen am Bodensee, was wir dort neulich gehört haben, wo eine Frau uns mitgeteilt hat, dass die Kirche 10-mal so viele Leute kommen zum Gottesdienst, weil der Hunger nach Jesus so groß geworden ist, in der grausamen, furchtbaren Not. Und damit will ich überhaupt nichts mildern von dem schrecklichen Geschehen. Aber genau dort, wo die Welt uns keine Hilfe mehr geben kann und wir ganz allein auf die Verheißungen von Jesus geworfen sind, dann erfüllt sich das, dass das Evangelium von Jesus das Licht und das Salz ist in der Welt, dass wir sein kommen sollen, weil das Wesentlichste und Wichtigste laut wird. Was mich immer wieder beeindruckt hat bei der verfolgten Gemeinde und bei allen Begegnungen, heute auch in aller Welt, dass die verfolgte Gemeinde eigentlich nur noch ein Thema hat. Sie reden von Jesus. Und Sie wissen, wie viele Gemeinden in unserem Land und in der westlichen Christenheit sind. Da kann man Monate warten, bis man überhaupt von Jesus etwas hört. Von der Vergebung der Schuld, vom einzigen Heil, das uns Jesus anbietet. Ich habe mit vielen ehemaligen Muslimen, aber auch mit Buddhisten gesprochen. Das war in Burma. Ich habe gesagt, warum seid ihr Christen geworden? Der Buddhismus ist doch so eine tolle Religion. Bei uns sind es die Reichen, die den Buddhismus in sich aufsaugen. Buddhismus ist eine Modereligion der Schickeria in unseren Tagen. Ich sage, warum seid ihr denn Christen geworden? Und dann gucken sie einen bloß an und sagen, als wir das erste Mal von Jesus hörten. Das, was in uns hat zu brennen angefangen. Und als wir das erste Mal ein Neues Testament hatten und als wir zum ersten Mal von Jesus hörten, vergesse nicht, ein chinesischer Professor, den ich taufen durfte und der dann gesagt hat, er kann das nur heimlich tun, weil er sonst sein Professorenamt verliert und er will es dann in Deutschland tun. Er war mit einer Staatsdelegation in Stuttgart und das war besonders gefährlich. Und ich habe gedacht, so kann man doch nicht taufen. Und dann haben wir gesprochen, ich habe gemerkt, er kennt das Neue Testament durch und durch. Dann liefen ihm die Tränen runter, wie er gesagt hat, warum er Jesus gehören will. Er sagt, wir waren doch Sozialisten in China als Studenten. Aber das ist alles zusammengebrochen bei diesem Regime auf dem Platz des himmlischen Friedens, als es diese großen Mordopfer gab. Tausende sind umgekommen. Und wir haben gesucht, wo gibt's denn noch Hoffnung in dieser schrecklichen Welt? Und wir haben gesucht. Und dann hörten wir von Jesus. Wir haben zunächst auch die Veden des Hinduismus gelesen, wir haben die Religion, wir haben den Koran gelesen, aber die Person von Jesus Christus, der Sohn Gottes, und den wir gefunden haben, und das ist bei all denen, die Christen geworden sind, so eindrücklich. Und ich wünsche es, dass Sie es auch in Berlin so erleben, bei ganz vielen Menschen und auch in Ihrem Leben so einfach sagen können, ich kann dir nur von Jesus reden. Ich kann die anderen Probleme der Welt nicht lösen, aber ich kann dir sagen, Jesus ist bei dir. Und du wirst erfahren, dass er der Herr ist. Du wirst nicht zu Schanden, wenn du auf ihn traust. Und er gibt dir alles, was er dir geben will. Wir kommen gerade von den Ostertagen her. Und wie war denn das für die ersten Christen? So muss ich es immer wieder an seinem Auge vorüberziehen lassen, wie die Jünger, die waren ja wirklich treue Fans von Jesus und sind ihm nachgefolgt. Und in der Passionsnacht war alles weggeblasen. Nichts mehr war übrig geblieben. Auch bei dem Petrus, der so ein Haudegen war. Er hat doch für Jesus einstehen wollen, eifrig sein Leben geben wollen. War alles ausgelöscht. Und dann stand er weinend da in der Passionsnacht. Als Jesus ihn noch anschaut, und er auf einmal merkt, ich habe Jesus verleugnet. Und was kam dann? Kam der Ostertag. Und Jesus war da. Und die Jünger noch verzagt. Und dann sendet sie Jesus, wie mich der Vater gesandt hat. Wir gehen in eine Welt hinein, sie brauchen gar nicht erwarten, dass irgendwo eine Bereitschaft da ist, dass die Leute das hören wollen. Aber sie dürfen wissen, dass Jesus Menschen retten will. Und das ist die einzige Verheißung für unseren Dienst. Und etwas anderes brauchen wir gar nie erwarten. Wir brauchen nicht erwarten, dass die Leute gut von uns reden und dass sie uns loben. Werden sie nicht tun. Aber wir werden wissen, dass die Botschaft vom Reich Gottes in diesen Tagen, auch in den westlichen Ländern, auch in unserer toten Christenheit bei uns im Land, ganz viele Menschen zu Jesus führen wird. In dieser letzten Selbstaufgabe der Gemeinde, wie der Paulus schon schreibt, was töricht ist vor der Welt, wo wir sagen, wir können doch gar nichts machen, aber unsere Augen sehen nach dir, Herr, du musst etwas tun und du musst etwas wirken. Und darum ist unser Siegeszeichen das Kreuz. Es geht immer nur durch diese Tiefe hindurch, durch die völlige Vernichtung unseres Könnens und Wollens, aber Jesus siegt, das wissen wir. War ja interessant, vor einigen Jahren in einer großen Millionenstadt Chinas hat die Regierung alle Kreuze entfernen lassen. Es hatten einige Kirchen in der großen, starken Welle, die es jetzt gab, auf ihre Kirchen große Kreuze hingesetzt. Und dann haben sie mit Kranwagen dieses Kreuz abmontieren lassen. Wie könnt ihr das nicht ertragen? Was ist das Kreuz? Das ist doch eine Torheit, ein Ärgernis. Das Kreuz ist das größte Siegeszeichen. Durch das Kreuz siegen wir durch das Verlieren unserer Stärke und unserer Kraft und unseres Vermögens. Und ja, allein durch das, was Jesus tut. Und auf einmal merken wir wieder, das, was wir in den westlichen Ländern getan haben, ist das Verheerendste, was der Gemeinde droht. Wir haben uns angepasst an die gottlose Umgebung unserer Welt. Wir haben das Wort der Bibel in seinem Ernst und in seiner Klarheit entschärft. Wir haben den schmalen Weg breit gemacht. Da darf jeder drauftreten. Und wir haben die Wahrheit des Evangeliums natürlich auch verleugnet. Und haben gemeint, so die Menschen gewinnen zu können. Wir wundern uns, dass es eben nicht so geht. In der Apostelgeschichte ist das gut, dass uns das gezeigt wird, wie die Apostel gerade dort, als sie nach der Heilung des Lahmen Petrus und Johannes inhaftiert waren und die hohen Priester sagen, ihr dürft nicht mehr in dem Namen Jesus reden. Das ist Ärgernis, der Jesusname. Alles andere erträgt die Welt. Natürlich kann man mit Muslimen gemeinsame Gottesdienste halten und beten, aber der Jesusname darf nicht erklingen. Eine tote Kirche kann natürlich mit Hindus, mit allen Gottesdiensten machen, auch mit Atheisten, es geht prima. Da will doch niemand was. Aber der Jesusname ist große Ärgernis. Und da, wo man weiß, es gibt kein anderes Heil, da kann man die Worte von Jesus gar nicht umdrehen. Ich bin das Licht der Welt, niemand sonst. Das ist der große Anspruch, den Jesus spricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Sonst gibt es keinen anderen Weg. Und das ist ein Ärgernis, aber auch das ist die Kraft unseres Zeugnisses. Und darum ist das in der Offenbarung natürlich bezeichnend, dass die schlimmste Gefahr der Gemeinde droht in der Anpassung an die Welt. Das, was dort plötzlich in der Offenbarung als Babel bezeichnet wird. Also die Anpassung an die Welt. Und das muss uns immer wieder herausfordern durch die bedrängte Gemeinde. Lasst uns treu unseren Dienst tun. Werdet doch nicht irre und sagen, wir sind so wenige. Das macht doch gar nichts aus. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und Jesus hat mit den kleinsten Trüpplein schon gewirkt in der Urchristenheit. Und diese Verheißung haben wir. Und jetzt ist einmal gut, dass wir einen Blick auf die Mission werfen. Die Mission war zu allen Seiten eine aussichtslose Sache. Die großen Kirchen, nicht einmal in den Freikirchen, standen hinter der Mission. Ja. Es wurden immer eigene Freundeskreise nötig, um die Mission nahe überhaupt draußen zu tragen. Als sie hinausgezogen sind, als Hudson Taylor an der Themse in sein Schiff stieg, war nur seine Mutter da und hat ihn verabschiedet. War alles. Und Sie können das bei all den großen Missionaren verfolgen. Henry Martin oder, wie sie alle heißen, Ludwig Krapf. Ludwig Krapf hat in seinem ganzen Leben, er war der erste Missionar in Ostafrika. Er hat in seinem ganzen Leben keinen einzigen Menschen zu Jesus geführt. Und was hat er gesagt? Ich weiß, dass einmal in Ostafrika das Christentum so breit herabfließen wird wie der Pangani-Fluss. Das ist ein großer Fluss in Ostafrika. Woher ich das weiß? Nicht aus meinem Kopf, sondern aus der Bibel. Weil das Werk des Herrn nie vergeblich ist, wo es in seinem Namen getan wird. Das müssen Sie wissen. Auch wenn Sie sich sorgen um Ihre Enkel, die böse Wege gehen. Aber Jesus sind ihre Gebete nie vergebens. Auch wenn sie es nicht erleben. Sie werden im Himmel mal die Augen aufreißen, was der Herr alles noch getan hat, wo sie meinen, es sei unmöglich. Und so hat der Herr seine Gemeinde immer, immer gebaut. In einem ganz schwierigen, trostlosen Zustand. Dieser Ludwig Krapf, den ich so schätze als ein Missionspionier, der hat gesagt, Zweifel und Misserfolg machen mich nur gewisser. Es geht durch die ganzen Tiefen menschlicher Ohnmacht und Hilflosigkeit, wenn man Siege für Jesus gewinnen will. Es geht durch Sterben zum Leben, durch den Untergang zum Auferstehen, durch die Zerstörung allen menschlichen Unternehmens zur Aufrichtung des Reiches Christi. Lass dich nicht mutlos machen, lass dich nicht irre machen, weil Jesus seine Gemeinde baut. Und so hat er es erlebt, als alle seine Pläne gescheitert sind. Und wenn Sie heute nach Kenia kommen, es gibt in ganz Kenia kein Schulkind im Alter von 10 Jahren, im letzten Kral im Urwald, das nicht weiß, wer Ludwig Krapf ist. Der prominenteste Mann in Ostafrika, weil er die Sprache, Swahili-Sprache, erforscht hat. Im Museum in Nairobi sind die wichtigsten Säle im Zentrum Ludwig Krapf und seinem Mitstreiter gewidmet. Sehen Sie, so wird das Reich Gottes sein. Das ist ganz anders, als wir denken. Und wir dürfen darin rechnen. Und darum hat Jesus seine Jünger schon gesagt, ihr seid selig, euch kann man gratulieren, wenn ihr das merkt, dass in der Distanz zu der Welt und ihrer Art, sondern wir rechnen mit der unsichtbaren Kraft von Jesus. Und darum sind auch Verfolgung und Widerspruch und Feindschaft nicht ein Hindernis des Reiches Gottes, sondern die Glaubenslosigkeit der Christen. Das ist das Tragische. Die Glaubenslosigkeit der Christen. Und wir brauchen den Erfolg gar nicht sehen. Wo sie in der Kraft von Jesus wirken, wird der Herr Frucht wirken. Wenn wir sehen würden, das ist doch bei uns allen so, würden wir stolz drauf werden. Und darum ist gut, wenn es der Herr uns gar nicht erleben lässt. Aber wir müssen das lernen von der verfolgten Gemeinde. Und das ist, meine ich, ein Bußruf, was heute abläuft in der verfolgten Gemeinde. Eine Verheißung, gerade das Leiden der Gemeinde, dass der Herr auch dort noch am meisten wirkt. Wenn Sie etwa die kleinen Büchlein von Heiko Grimmer lesen über seine Missionsarbeit in Indien, das ist ja eine Arbeit, wo heute noch Menschen umgebracht werden unter dem Hass des Hinduismus. Nirgendwo bekehren Sie so viele Leute in Indien wie dort in dieser Arbeit. Unter dem ganzen Widerspruch der Maoisten und auch der hinduistischen Priester, die das verhindern wollen. Und das ist im Buddhismus nicht anders auf Sri Lanka, wo unsere christlichen Gemeinden gehasst werden. Um ihres Zeugnisses von Jesu willen, wenn es um unsere blöden Worte gegangen, wenn es unsere Erscheinungen hindern ist, wenn wir Fehler gemacht hätten, man könnte sie ja entschuldigen. Aber es ist ein Punkt, der unversöhnlich ist, ganz besonders auch in unserer deutschen westlichen Gesellschaft. Müssen wir uns damit darauf einrichten. Und darum wollen wir umso klarer das Zentrum unseres christlichen Glaubens in die Mitte stellen. Denn diese Mächte dieser Welt, die wollen nicht, dass wir das sagen, was allein die Wahrheit ist. Und sie meinen, sie könnten uns bestimmen, indem sie uns Angst machen. Und wir können gar nicht davon lassen, wie es die ersten Apostel Petrus und Johannes sagen. Wir können es doch gar nicht lassen, dass wir nicht reden sollten. Und dann geht's heiß weiter. Und sie bezeugten in großer Kraft den auferstandenen Jesus. Das ist heute das Tollste. Wo sie ungläubige Menschen in ihrer Nähe haben, machen sie einen Krankenbesuch. Und dann sagen sie, Jesus ist bei dir. Machen Sie keine langen Krankenbesuche, sagen Sie das Menschen. Es war neulich interessant, dass sogar, das ist ja töricht, was die Kirche tut, in Hannover haben sie den Gerhard Schröder, den Ex-Bundeskanzler, einen Gottesdienst halten lassen. Also, und der hat dann gleich zu Beginn gesagt, er glaube ja nichts und er sei auch ein grundsätzlicher Zweifler. Aber was hat er dann gesagt? Da haut's uns doch um. Ein Wort lasse ihn nicht los, ein Bibelwort. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist aus dem Mund von Gerhard Schröder. Ich werde nochmal gesagt, das stimmt. Und du kannst das erleben und erfahren. Und es geht nur darum. Und du kannst durch alle Zweifel durchbrechen. Und sie dürfen das Menschen auf den Kopf hinzusagen. Weil Jesus Menschen sucht und sie dürfen sagen, du findest ihn, wenn du wirklich ihn ehrlich hinsuchst. Er lässt sich finden. Das ist die Botschaft und das ist das Wunderbare. Wir brauchen nicht die Anerkennung der Welt. Wir brauchen nicht meinen, wir könnten das alles vermeiden, was das ist. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis, sagt Jesus Lukas 21, ein Stückchen weiter, fürchtet euch nicht. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, was ihr reden sollt. Das wird euch der Vater im Himmel in den Mund geben, dass ihr reden sollt, die Worte, die wir reden sollen, wo wir uns verantworten sollten. Es wird kein Haar von eurem Haupte fallen. Und das ist ganz wunderbar, dass es kein größeres Zeugnis heute gibt, als die Märtyrer unserer Tage, so schwer das ist. Es ist furchtbar, wie ich das auf der Molukkeninsel Halmahera erlebt habe, die Versammlung der Witwen, Und dann haben sie eine Gebetsgemeinschaft gemacht miteinander. Und ich war dabei. Ich habe selten eine so bewegende Gebetsgemeinschaft. Ich kannte ihre Sprache nicht. Aber da hat der Herr gewirkt. Und wenn Sie das hören, was diese Leute erzählen, die 23 Jahre in China im Straflager waren, dann sagen sie etwas, was ganz fremd erscheint. Nie war uns Jesus so nah wie in dieser Aussichtslosigkeit und Trostlosigkeit. Und sie haben dort genau das Gleiche erlebt auf der Intensivstation. Auf den Tiefen ihres Lebens, als der Arzt ihnen eröffnet hat, sie haben Krebs. Und da haben sie auf einmal erlebt, dass Jesus größer war als alles, was sie bedrängt hat. Und wo sie auf einmal Dinge erleben, die so groß sind in der menschlichen Schwachheit und Aussichtslosigkeit unseres Lebens. Und darum ist das so wichtig, dass der Kreuzesweg, den der Herr uns führt, auch in allem Schweren, auch im persönlichen Leben und die Leidensgemeinschaft, die wir haben, eine große Verheißung in sich trägt, dass Jesus sagt, er will uns in der Tiefe der Not das erfahren lassen. Jetzt muss ich noch Ihnen etwas sagen. Es ist ja interessant, dass unter den neuen Liedern, dass unsere junge Generation singt, keine Trostlieder mehr sind und keine Kreuzeslieder mehr. Gottvertrauen, Kreuz und Trost hat es früher geheißen. Brauchen die das nicht mehr? Für mich war das von Jugendtagen an das Größte. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Auch die Lieder für die Verfolgten, das gehört auch bei uns hinein. Vater, sieh auf unsere Brüder, auch von deinem Thron hernieder, wo sie in der Drangsal sind, hat Hiller gedichtet, im Jahr 1700. War doch damals schon in Habsburg, eine furchtbare Christenverfolgung in Schlesien und in der Slowakei, wo alle Prediger im Winter barfuß über die Alpen getrieben wurden. Das ist doch die Christenheit immer gewesen. Im Mittelalter waren sie doch verfolgt von der mächtigen Kirche. Es war doch nie anders. Aber Christus war bei ihnen. Und so war es in der Missionsarbeit bei den schwachen Boden und der Herr hat gewirkt. Und das Wort breitete sich aus, wie letztens in der Apostelgeschichte. Und das Wort wurde mächtig und breitete sich aus. Und der Herr war mit ihnen. Und darum war das nicht vergebens. Und das ist etwas ganz Großes, was über uns steht. Wir brauchen nicht die Verfolgung herbeiwünschen. Nein, wir sollen nur mitleiden mit den Verfolgten und das lernen. Dass eigentlich nur heute Not ist, dass wir das wieder das Wichtigste in die Mitte stellen. Ich freue mich über Ihren klaren Kurs, den Sie haben in Ihrer Gemeinde. Aber dass auch in Ihrem Leben das ist, in Ihrem Zeugnis. Und dann kann der Herr Sie zum Segen setzen an ganz vielen Menschen. Und das tut er in diesen Tagen, wo man immer wieder den Eindruck hat, was ist denn das in der Weltenuhr Gottes, wenn überall die Weltmission bis ans Ziel gekommen ist, Nepal, das große Erdbeben war. Im Jahr 1950 gab es in Nepal keinen einzigen Jesus Christen. Heute gibt es über 1 Million. Herr, gebrauche du deine Boten jetzt auch dort, in diesem ganzen Elend. Zu einem Zeugnis in alter Not. Und der Herr möge uns auch gebrauchen, dass wir das so tun können in all dem Schweren, das der Herr ihnen auferlegt hat. Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wir sind unüberwindbar, unbesiegbar, wenn wir bei Jesus bleiben. Ist Gott für uns, wer will jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont. Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir für deine wunderbare Verheißung. Die gibst du nicht nur deiner verfolgten Gemeinde, die gibst du auch uns. Heute Abend sind viele unter uns, die sind in Schwermut, in Anfechtungen, in Zweifeln, da danken wir dir, dass du uns ganz neu zum Glauben rufst und uns ganz neu deine Zusage gibst. Niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Niemand. Und dann sind wir so froh, dass das auch gilt in unserem zerrinnenden Leben, dass wir mit deiner großen Auferstehungskraft leben dürfen. Auch wenn unser äußerer Mensch zerfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Herr, hilf uns, dass wir nicht das Wohlstandsevangelium suchen, sondern deine Treue. Und dass wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Und wissen, du bist da. Und dass wir dieses ganz vielen Menschen weitergeben können, in großer Freude und in großer Zuversicht. Herr, setze uns und auch diese Gemeinde und jeden Einzelnen von uns da zum Segen, auch wenn wir diese Botschaft weitersagen wollen, ganz schlicht, dass wir Menschen von dir erzählen, von deiner Liebe, von deiner Treue, von deiner Erlösung und von deinem Sieg. Amen.